Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Predigttext am heutigen Sonntag hören wir aus dem Buch Jona, aus Kapitel 1 und 2. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgeben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgeben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schiff bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu den Bergegründen der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Dich aber will ich mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, nehmen wir mal an, ein berufener Christ tritt prophetisch auf in einer Stadt wie zum Beispiel Berlin vor dem Reichstagsgebäude und redet mahnend: Ihr Bürgerinnen und Bürger Berlins, denkt daran, in den letzten 100 Jahren haben unsere Großeltern zwei schreckliche Weltkriege erlebt. Habt ihr denn nichts von dem großen Leid um all die Toten gelernt? Und trotzdem nehmen die Waffenverkäufe in Krisenländern wieder rasant zu. Oder denken wir an den Club of Rome vor ca. 50 Jahren, welcher damals schon auf die Grenzen des Wachstums hingewiesen hat und trotz der eindringlichen Warnungen schon damals konnte sich der Klimawandel bis heute ungehindert fortsetzen. Zum Verständnis, der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Experten und wurde 1968 gegründet. Die gemeinnützige Organisation setzt sich seitdem für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. 1968, das war noch eine Zeit, da gab es in Lauber auch noch so diese Kiesgrube, die alte Kiesgrube, wo man alles reingeschmissen hat. Das sind alte Autos, Räder und was weiß ich, Kühlschränke. Hat man alles reingeschmissen. Das war damals normal, überall. Und auf den Flüssen oder Bächen haben sich die berühmten Schaumgruben gebildet. Ja, das war damals zur Zeit, da kannte man das Wort Umweltschutz, Klimawandel noch nicht. Aber die ersten mahnenden Worte sind schon aufgetreten. Und stellen wir uns nur einmal vor, die Menschen in Berlin würden erschrecken und sagen: Oh, das ist wahr, das müssen wir dringend ändern. Und die deutsche Regierung wurde durch Wahlen gezwungen, zufälliger passt es auch noch dazu, den Klimawandel mit rigorosen Maßnahmen zu bekämpfen und daran gehindert werden, keine Waffen mehr in Krisenländer mehr zu transportieren oder zu exportieren. Ist das alles Utopie, Schwarzmalerei oder gibt es keine Prophetie mehr und schon gar keine Umkehr mehr in unserer heutigen Zeit? Ja, viele meinen auch, das sei naiv, zu kurz gedacht. So etwas gäbe es nicht. Die Welt reagiere nun mal allein nur auf allumfassende Machtinteressen, in der sich alles unterzuordnen hat. Lasst uns doch Realisten sein. Es ist so, wie es ist. Oder? Kann das gut gehen? Oder woher schöpfen wir Christen zudem eigentlich unsere Zuversicht? Liebe Gemeinde, die Bibel ist ein ernstes Buch. Und dafür kann man nur dankbar sein, denn wir brauchen Worte, die uns mit dem Ernst unseres Lebens konfrontieren. Deswegen kommen wir ja auch wie heute Morgen in den sonntäglichen Gottesdienst, um auf die vielen Lebensfragen nachhaltige Antworten durch Gottes Wort zu hören. Und wir brauchen gerade heute ernste Worte, weil wir momentan in einer doch dominanten Mediengesellschaft leben, welche einen doch zum Teil beherrschenden Platz in unserem Leben eingenommen haben. Doch wenn man den heutigen biblischen Text liest, erfahren wir aber auch, dass Gott selber auch einen nachhaltigen Humor hat. Wir erfahren, dass in der Bibel nicht nur Dramen und Tragödien erzählt werden, sondern auch menschliche und göttliche Ereignisse, über die man manchmal auch schmunzeln kann. Und das schönste Beispiel dafür ist das Buch Jona. Die Geschichte des Propheten Jona, die zugleich eine ernste, aber auch eine unglaublich erfreuliche Geschichte ist. Die Erzählung vom Propheten Jona, eine mit der bekanntesten unserer Bibel. Ein Teil der Geschichte ist den meisten in Erinnerung. Jona, der im Bauch des Wales sitzt und an Land wieder ausgespuckt wird. Eine unglaubliche Geschichte, die nicht nur Kinder fasziniert. Und wenn Sie heute im Internet den Begriff Jona eingeben, kriegen Sie den gleich mit dem Wal zusammen geliefert. Jona und der Wal untrennbar verbunden. Und es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Jugendbüchern über Jona und den Wal. Und die Kinder sind begeistert, wenn sie das lesen und anschauen können. Ein Mensch im Wal, im Bauch, im Wal, da können sie jedes Kind begeistern. Deswegen meinte ich das am Anfang mit Humor. Im Buch Jona wird auch über die schwere Aufgabe der Prophetie und ihr schweres Amt vor dem Unheil zu warnen offenbar. Und dies in einer Weise, die zugleich auch humorvoll sein kann, wie gerade erwähnt. Sie alle kennen die Erzählung aus dem Buch Jona. Der Jona ist jemand, der merkt, dass Gott etwas von ihm will. Nach Ninive soll er gehen. Hier ist Ninive, diese Richtung. Aber dazu hat er gerade nicht sonderlich große Lust. Man kann ihn eigentlich gut verstehen, einer Stadt den Untergang anzukündigen. Da weiß man ja schon, dass das alles andere als lustig wird. Da kann man sicher sein, dass man sich damit lächerlich machen wird, so wie viele andere Propheten, denken wir an Jesaja oder Jeremia. Jesaja ist schier verzweifelt an seiner Prophetenaufgabe, so wie viele andere Propheten, kleinere auch, vor ihm auch nie ernst genommen wurden. Man hat sie sich angehört, aber man hat sie meistens dann ernst genommen, wenn es zu spät war. Ausgelacht, verspottet, verprügelt und auch oft zum Tode bedroht, Gottes mahnende Worte den Leuten zu sagen, ist eine heikle Geschichte. Da ist Gegenwind vorprogrammiert, also geht's auf ein Schiff weit weg von Ninive in die entgegengesetzte Richtung. Aber Gott lässt sich ja von Jona nicht auf der Nase herumtanzen. Er setzt das Meer in Bewegung, um Jona aufzuhalten, und dabei wird es hochdramatisch. Eine Situation auf Leben und Tod, ein Schiff in Seenot und bald fliegt Jona über Bord. Unter normalen Bedingungen wäre ja jetzt die Geschichte schon zu Ende. Man könnte das Buch zuklappen und sagen, okay, dumm gelaufen, wie man halt ab und zu auch sagt. Ja. Aber Gott gibt nicht auf. Er gibt Jona nicht auf und er gibt die Stadt Ninive nicht auf. So kommt dieser Fisch ins Spiel sozusagen als Taxi, das den unwilligen Propheten zurück auf die Stadtposition bringen soll. Zurück auf Null, kennen wir ja von Monopoly, wenn man sich verwählt oder verwürfelt hat. landet man auch wieder bei Start oder bei Null. Das mit dem Fisch ist allerdings schon eine komische Geschichte. Aber dies muss man nicht weiter hinterfragen, denn viel unglaublicher ist etwas ganz anderes, nämlich, dass Gott diesem Jona eine zweite Chance gibt. Dass Jona im Rückblick sagen kann, es gab in meinem Leben einen Moment, wo ich so ziemlich alles falsch gemacht habe, aber Gott hat mich nicht aufgegeben und hat mir einen Neuanfang geschenkt, eine zweite Chance, wie man heutzutage dazu sagt. Es war bei Jona nicht die Angst, die ihn vor Gottes Auftrag davonlaufen ließ. Es war eher die Aussichtslosigkeit, ausgerechnet in Ninive zur Buße zu rufen. Verschwendete Zeit, denkt Jona, verschwendeter Einsatz, es lohnt sich nicht angesichts der zu erwartenden Schwierigkeiten und Verspottungen in Ninive Gottes Botschaft zu predigen. Es ist verlorene Zeit. Und es war bei Jona wohl auch nicht die Bequemlichkeit. Energie und Einsatz bringt er jedenfalls auf, nur eben nicht, um nach Ninive zu kommen, sondern um seine eigenen Wege zu gehen. Liebe Gemeinde, auch das kennen wir von uns selber. Auch wir verfallen angesichts des Willen Gottes an uns nicht unbedingt in eine Lethargie, sondern machen uns auf und flüchten uns in Ausreden, in Arbeit und Engagement an anderer Stelle, um das Unangenehme, was Gott uns vor Augen geführt hat, nicht tun oder sagen zu müssen. Oder um das Unangenehme auch bei uns selbst nicht wahrnehmen oder wahrhaben zu müssen, so wie bei Jona. Und dazu bringen wir auch oft eine erstaunliche Energie auf und nehmen nicht wahr, dass wir uns wie Jona auf Abwegen unseres Lebens befinden und dabei unseren Gott und seiner Wahrheit eben gerade doch nicht entgehen. Wir versuchen auch manchmal mit vielen Dingen dem Willen Gottes auszuweichen. Da sind wir sehr kreativ, wenn es darauf ankommt. Und am Ende landen wir dann doch wieder vor Gottes Angesicht und müssen unseren Scheitern eingestehen. Aber das ist ja auch gut so, dass wir da landen vor Gottes Angesicht. Und genau das ist das Tröstliche an dieser Geschichte Jonas. Gott lässt ihn nicht allein. Gott geht Jona nach. Wie er uns nachgeht immer wieder, egal wohin wir uns fliehen, vor dem Anspruch und der Wahrheit Gottes. Erinnern wir uns an den Psalm 139, wo es heißt: Und nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und die Geschichte zeigt, dass dies nicht nur bis zum äußersten Meer gilt, dass Gott immer da ist, dass seine Hand uns hält und uns aus unserer Verlorenheit wieder herausführt. Jona, der den Herrn fürchtete, sah nach seiner sinnlosen Flucht auf Schiff und Meer keinen Ausweg mehr, als die Flucht fortzusetzen bis in den Tod. Aber Gott lässt Jona nicht los und rettete ihn mit Hilfe des Ungeheuers aus der Tiefe, aus dem in unserer Tradition ein Walfisch geworden ist. 3 Tage bleibt Jona in Tod und Tiefe gefangen und dann kommt er wieder hoch. So wie Jesus Christus, der gekreuzigte Gottessohn, am Ostermorgen wieder hochgekommen ist aus dem Tod. Jonas Rettung ist ein Zeichen dafür, dass sich von Gott her die Verbindung zu uns Menschen nicht mehr aus der Welt schaffen lässt, auch nicht durch Flucht und Distanz. Und dieses Zeichen wird zu einem prophetischen Bild für Tod und Auferstehung Christi, die uns von Sünde, Flucht und Tod zum Leben befreit haben. Und so wird die Geschichte Jonas zu einer Geschichte der Freiheit. Und in diesem Leben hat Gott auch mit uns noch einiges vor, wie er es mit Jona auch hatte. Gott lässt uns auch auf den schweren Wegen des Lebens nicht allein, sondern seine Hand hält und führt uns. Das hat Jona erfahren und das hat ihn zum neuen Leben nach Gottes Willen befreit. Und das hatte auch der Beter des 139. Psalms erfahren, wie vorhin schon mal angesprochen. Ich sage es nochmal, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so wird er auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und alle, die diesen Psalm bis heute beten, finden sich in diese Worte hinein mit ihren eigenen Erfahrungen des Scheiterns und der Umkehr zu Gott, der uns befreit und einen neuen Anfang schenkt. So ist er, unser Gott. Das gilt in Jesus Christus auch uns. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.